Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die noch dazugekommen sind heute Nachmittag. Und ich möchte den ganzen Nachmittag noch mit Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, dass wir an diesem Tag so intensiv miteinander dein Wort studieren dürfen. Und wir sind da völlig auf deine Gnade, auf deine Hilfe angewiesen. Und so bitten wir dich auch für diesen Nachmittag, dass du uns leitest, dass du uns segnest und dass du durch deinen Geist uns in die Wahrheit deines Wortes hineinführst. Und so bitten wir dich um deinen Segen und deinen Beistand für das Erklären, aber auch für das Aufnehmen und Verarbeiten, dass doch ein bleibender Segen auch aus diesem Tag entstehen darf. Wir bitten dich um deine Gnade und deine Hilfe. Amen. Wir fahren heute weiter mit dem Buch Daniel, das wir letztes Mal begonnen haben. Wir sind bis Kapitel 2 gekommen, und zwar bis kurz vor der Erklärung des Traumes von Nebukadnezar durch Daniel. Ich lese des Zusammenhangs wegen nochmals von Vers 17 an. Hierauf ging Daniel in sein Haus, und er tat die Sache seinen Genossen Hanania, Misael und Asaja kund, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Ich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Wir haben gesehen, der Traum, den Nebukadnezar im Jahr 604 vor Christus bekommen hatte, war für ihn höchst beunruhigend. Er wollte ganz genau wissen, was das zu bedeuten hat. Alle Weisen von Babel, die doch in direktem Kontakt mit allen Göttern von Babylon standen, waren nicht in der Lage, A, zu sagen, was der König geträumt hat, und noch weniger, B, was das denn zu bedeuten habe. Auch Daniel und seine Freunde, die in Gemeinschaft standen mit dem allein wahren Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, wusste auch nicht, was der König geträumt hatte und was der Traum bedeuten sollte. Aber er ging ins Gebet und Gott teilte es ihm mit. Die Weisen von Babel hätten ja auch ins Gebet gehen können, nicht wahr? Das sind sie auch bestimmt. Eine wichtige Göttin, besonders wichtige Göttin in Babylon war Taschmetu, die Gattin von Nabu. Nicht wahr? Nebukadnezar enthält ja im Namen den Götternamen Nabu, Nebukadnezar. Und die Gattin von Nabu war eben Taschmetu, was so viel bedeutet wie das Hören. Taschmetu war die gebeterhörende Göttin. Aber es nützte alles nichts. Aber der wahre Gott hört wirklich. Und so erweist sich hier in Daniel 2, welcher Gott wirklich Gebet erhören kann. Gehen wir weiter in Vers 24. Dieser halb ging Daniel zu Arioch hinein, welchen der König bestellt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Ihr ging hin und sprach zu ihm also, bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König und ich werde dem König die Deutung anzeigen. Interessant, dass hier Arioch, dieser Beamte Nebukadnezars, namentlich erwähnt wird. Ich habe auf dem Skript vermerkt, bei Vers 24, Arioch, im Akkadischen, im Babylonischen ausgesprochen als Eri, Akku, bedeutet Diener des Mondgottes. Der Mondgott Akku und Sin wurde bei den Babylonern verehrt als alter Mann mit Bart. Und man sagte von ihm, er sei ein weiser, unergründlicher Gott, dessen Pläne kein Gott kennt. Weiter, der die Schicksale für weit entfernte Tage festlegt. Aber jetzt gerade in Daniel 2 werden wir sehen, dass er mit diesem Traum von Nebukadnezar, der tatsächlich bis in die, eine Prophetie ist, bis in die Endzeit, ist ihm gar nichts davon bekannt. Er hat vollkommen versagt. Nebenbei gesagt, dieser Akku wurde auch verehrt als Urheber des Lebens. Diese Bezeichnung wird noch wichtig sein in Daniel 5, Vers 23, wo viel später Daniel zu König Belsatzar sagt, dass er den Gott, der seinen Lebensodem in der Hand hält, nicht geehrt hat. Weiter wurde Akku verehrt als Wächter und Leiter der Menschen, Richter des Himmels und der Erde und als Herr der Schicksale. Aber Akku hatte keine Ahnung von dem Traum von Nebukadnezar und seiner Bedeutung. Also, in missionarischer Hinsicht sehen wir, war die Geschichte Daniels und dann das Buch Daniel überhaupt von ganz ausgeprägter Bedeutung. Denn dadurch wurde in Babylon bekannt und klar, wer der wahre Gott ist. Und dass alle Götter von Babylon vollkommene Versager sind, weil sie eben keine richtigen Götter sind. Aber schön in diesem Vers 24 sehen wir, Daniel setzt sich auch für das Schicksal der heidnischen Priester Babylons ein. Und er sagt Arioch, bitte nicht umbringen. Und das zeigt eben die Liebe Daniels zu den Verlorenen. Das, was die Gläubigen auch im Neuen Testament so auszeichnen muss. In Römer 9 sagt sogar der Apostel Paulus, dass er die Verlorenen des Volkes Israel so liebte, dass er bereit gewesen wäre, durch einen Fluch von Christus entfernt zu werden, damit sie errettet werden könnten, seine Brüder nach dem Fleisch. Das ist brennende Retterliebe. Und da sehen wir eben bei Daniel auch etwas von dieser Retterliebe. Vers 25, da führte Arioch eilends den Daniel vor den König und er sprach zu ihm also, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, welcher dem König die Deutung kundtun wird. Der König hob an und sprach zu Daniel, dessen Name Belsatzar war, bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Interessant, in Vers 25 erkennt dieser Arioch, da ist ein Fremder, der eigentlich mit unseren Göttern gar nichts zu tun hat. Er ist ein Jude, aber der kann das Geheimnis Nebukadnezars lösen. Er sagt als Versicherung, Vers 25 gegenüber Nebukadnezar, dass er dem König die Deutung kundtun wird. Nicht vielleicht, möglicherweise. In Vers 26 sehen wir, Nebukadnezar wunderte sich, ob Daniel wirklich in der Lage wäre, das Geheimnis zu lösen. Er, der Zweifler, sollte das gleich erfahren. Vers 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte, Wahrsager, dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Also hier erklärt Daniel, es gibt einen wahren Gott. Der kann eben die Geheimnisse offenbaren. Und es ist interessant, in Daniel 2 wird der Inhalt dieses prophetischen Traumes 8-mal als Geheimnis bezeichnet. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen aufgeführt. Kapitel 2, Vers 18, 19, 27, 28, 29, 30, 47, 2-mal. Also das ist ein ganz zentrales Wort, Geheimnis. Und das war also eine Mitteilung, die war unerreichbar für Menschen, aber auch für die Götter Babylons unerreichbar. Aber es gibt einen Gott, der wirklich dieses Geheimnis kennt. Und jetzt wird auch erklärt, dieser prophetische Traum geht bis in die Endzeit. Das ist gemeint mit am Ende der Tage. Das ist ein Ausdruck, der an vielen Stellen in der Bibel vorkommt, auch in gewissen Varianten, am Ende der Jahre oder in Hesekiel 38 oder anderswo am Ende der Zeit oder die letzten Tage. Es gibt viele gleichbedeutende Ausdrücke für die Endzeit. Und wir sehen also, in diesem Traum geht die Prophetie von der Zeit von Daniel aus. Über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bis heute, über unsere Zeit hinaus, bis Jesus Christus wiederkommen wird als König der Welt, bis zum tausendjährigen Reich. Und so ist also das Ende der Tage, das ist die Endzeit, die Zeit, wenn Jesus Christus als König wiederkommen wird. Aber in der Heiligen Schrift wird auch die Epoche vor der Wiederkunft Jesu im Zusammenhang mit der Rückkehr der Juden aus aller Welt zurück ins Land der Väter wird auch genannt das Ende der Tage. Und darum können wir sagen, wir leben heute in der Endzeit. Und darum hat auch dieser Traum für uns eine ganz besondere Aktualität. Aber er war aktuell durch die Jahrtausende hindurch für alle Generationen. Allerdings gibt es ja Leute, die sagen, ach wo, heute sei Endzeit. Endzeit sei seit der Zeit, wo Jesus Christus gekommen ist, vor 2000 Jahren. Das ganze Gerede um Endzeit, das hat überhaupt nichts zu sagen. Endzeit ist schon seit 2000 Jahren. Oh, was soll man da sagen? Nun, zuerst bitte mal Begründung. Haben wir gesagt, ja, lesen wir Hebräer 1. Zum Beispiel. Das ist eine klassische Begründung. Und da steht im Blick auf das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren Folgendes im ersten Vers des Briefes. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, ihnen Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also, hier wird doch gesagt, Jesus Christus sei vor 2000 Jahren am Ende der Tage gekommen. Hat also die Endzeit damals begonnen. Das ist nicht genau gelesen. Steht nicht, dass er gekommen ist am Ende der Tage, sondern am Ende dieser Tage. Das ist etwas anderes. Ja, am Ende welcher Tage? Dieser Tage. Nun, Vers 1 sagt, dass Gott im Alten Testament auf ganz verschiedene Art und Weisen, vielfältig, durch Träume, durch Visionen, durch Auditionen, durch Geschichten, durch Psalmen, durch Lieder und so weiter, hat er gesprochen zu den Menschen, zum Volk Israel. Also vielfältig, sehr oft durch die Propheten auf ganz verschiedene Arten, vielerlei Weise. Das ist alles im Alten Testament geschehen. Und jetzt, am Ende dieser Tage der alttestamentlichen Zeit, hat er durch Jesus Christus gesprochen. Also hier wird gesprochen vom Ende des Alten Testaments. Am Ende dieser Tage, das ist das Ende der Tage des Alten Testaments. Da ist Jesus Christus gekommen. Aber wenn wir in der Prophetie immer wieder diesen Ausdruck finden, das Ende der Tage, ohne dieser, dann sehen wir im Zusammenhang, geht es genau um die Zeit, wenn das jüdische Volk aus aller Welt heimkehrt ins Land der Väter und Jesus Christus kommt als Messias und König der Welt. Also da werden Begriffe miteinander falsch vermischt. Und hier wird ganz klar gemacht, also die Prophetie von Daniel geht eben bis ans Ende der Tage und wir werden gleich sehen, das ist das tausendjährige Friedensreich. Wir gehen weiter. Vers 28 am Schluss. Dein Traum und die Gesichte deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der, welcher die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Also, Daniel sagt, hier wird ausgedrückt, was am Ende der Tage geschehen wird, also in der Endzeit. Aber hier sagt er noch etwas dazu, in Vers 29. Die Gedanken in diesem Traum betreffen die Zeit, was nach diesem geschehen werde. Das heißt, ab diesem Tag, wo Daniel ihm, dem Nebukadnezar, den Traum erklärt, für die weitere Zeit. Und tatsächlich werden wir sehen, die ganze Prophetie umfasst die Zeit ab Nebukadnezar, durch alle Jahrhunderte hindurch, bis in die Endzeit. Also das müssen wir unterscheiden, was nach diesem geschehen wird. Und dann eben die Zielrichtung ist das Ende der Tage. Vers 30. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung kundtue und du deines Herzens Gedanken erfahrest. Wir sehen, Daniel gibt Gott allein die Ehre. Und wenn er hier sagt, mir ist das nicht mitgeteilt worden wegen Weisheit, die in mir in besonderer Weise vorhanden wäre, mehr als bei anderen Menschen, dann bedeutet das nicht, dass Daniel nicht wirklich viel intelligenter war als viele anderen. Wir haben ja gesehen in der Prüfung in Kapitel 1 am Schluss von Nebukadnezar, da waren er und seine drei Freunde den Weisen von Babel in Intelligenz und Weisheit 10-mal überlegen. Also Daniel war wirklich außerordentlich intelligent, aber er betont hier, diese Sache wurde mir nicht mitgeteilt, weil ich so ein intelligenter Mann bin. Und meine Intelligenz hat eigentlich da überhaupt gar nichts zu bedeuten. Gott hat es mir einfach mitgeteilt, damit du, Nebukadnezar, wissest, was das bedeutet. Gott wollte also, dass dieser Heide Gottes Pläne über die Weltgeschichte, die kommende Weltgeschichte, erfahren sollte. Und das ist auch der Grund, warum das Buch Daniel ab Kapitel 2, Vers 4 nicht mehr in Hebräisch abgefasst ist, wie Daniel 1, 1 bis 2, 3, sondern Aramäisch. Und Aramäisch war damals die Weltsprache. Und noch viel mehr ab der Zeit des Persischen Reiches, einige Jahrzehnte danach, da war Aramäisch die Sprache, die man benutzen konnte von Ägypten in Afrika bis nach Indien, über den Indus hinaus. Das war die Verkehrssprache damals, man könnte sagen Weltsprache, also vergleichbar mit Englisch heute. Und genau diese Sprache hat Gott gewählt für Daniel 2, Vers 4 bis Kapitel 7 am Schluss. Und wir werden sehen, genau in diesen Kapiteln geht es ganz besonders um Gottes Pläne über die Zukunft der Völker im Allgemeinen. Und da wird klar gemacht, indem der Heilige Geist Daniel inspiriert hat, diesen Text nicht hebräisch aufzuschreiben, wie das meiste im Alten Testament, sondern aramäisch, dass Gott will, dass die nicht-israelitischen Völker, die heidnischen Völker, Gottes Pläne über Prophetie erfahren sollten. Und das zeigt eben, dass das Thema Prophetie ein wichtiges Thema ist, auch für die Evangelisation. Und dadurch können wir eben auch den Menschen klar machen, wer der allein wahre Gott ist. Das ist ganz wichtig. Und das hilft, auch wenn wir evangelisieren unter Buddhisten oder unter Hindus. Wie können sie erkennen, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist und all die vielen Götter, die sie anbeten im Buddhismus und Hinduismus, sind nicht richtige Götter? Ja, aus dem gleichen Grund wie die Götter Babylons, die wussten das auch nicht. Was Daniel jetzt in den weiteren Versen erklären sollte. Warum? Weil nur jemand, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, jemand, der wirklich ewig ist, kann wissen, was in der Zukunft kommt. Wir Menschen sind Raum und Zeit unterworfen, darum wissen wir die Zukunft nicht. Und all diese Götter im Hinduismus und im Buddhismus, all diese Statuen, die haben Mäuler, aber sie können nicht sprechen. Und die haben Köpfe, aber die haben kein Gehirn darin. Natürlich würde ein Buddhist sagen, ja, halt. Natürlich sind das Statuen, aber darin sind die Geister dieser Götter, sind in den Statuen anwesend. Und wir beten die Statuen an im Gedenken, dass diese Geister in diesen Statuen anwesend sind. Und dann kann man sagen, ja, natürlich. Und die Bibel lehrt ja, dass hinter den Göttern der Heiden stehen Dämonen. Also wirkliche Geister. So steht das in 1. Korinther 10, Vers 20. Da sagt Paulus ab Vers 19, was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Also hier wird ganz klar gesagt, wenn eine Buddha-Statue geopfert wird oder irgendeinem Gott im Buddhismus oder Hinduismus, dann in Tat und Wahrheit wird hier Dämonen geopfert. Aber was sind Dämonen? Das sind Engel, gefallene Engel. Und Engel sind nach der Bibel auch Raum und Zeit unterworfen. Darum sagt ja auch der Satan in Hiob 1, als er vor Gottes Thron erscheint, auf die Frage, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Das bedeutet also, wenn, das habe ich vor kurzem in Kolumbien erklärt, wenn der Teufel in Indien ist, in Bombay, dann ist er nicht gleichzeitig in Medellin. Ja, da in der Drogenstadt in Kolumbien. Und wenn er in Medellin ist, dann, oder wie die Kolumbianer sagen, Medellin, dann ist er nicht auch in Bombay. Er wandert auf der ganzen Erde herum. Aber natürlich, er hat Dämonen überall stationiert auf der Erde. Darum ist das Böse immer präsent. Und das ändert an dieser Tatsache nichts, aber der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Er ist auch Raum und Zeit unterworfen, obwohl er sich natürlich in viel anderen Dimensionen bewegen kann als wir Menschen. In Jesaja 14, Vers 12 und folgende sehen wir sogar, wie der Teufel davon spricht, vom Aufsteigen über die Sterne Gottes. Das zeigt also, dass Engel sich auch im Universum bewegen können. Aber sie sind nicht gleichzeitig an mehreren Orten, nur an einem Ort. Und in Daniel 10, da kommt ein Engel Gottes 3 Wochen zu spät zu Daniel. Er hat den Auftrag von Gott bekommen, zu Daniel zu gehen, und dann kam er 3 Wochen zu spät. Also es gäbe auch noch das Thema in der Bibel, zu spät kommen. Nicht nur bei den Menschen, sondern es gibt sogar in der Engelwelt. Und er sagt, dass der Fürst des Königreiches von Persien, das ist also ein Engelfürst an der Spitze von Persien, der ihm Widerstand geleistet hat. Und erst als Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um ihm zu helfen, hat er dann gesiegt und konnte dann zu Daniel kommen. Und erklärte, jetzt gehe ich weiter, und dann kommt der Fürst von Griechenland. Also da sehen wir, dass die Engel, die sind an Raum und Zeit gebunden, und darum wissen die auch nicht die Zukunft. Nur insofern, wie Gott das offenbart, auch in der Engelwelt. Im Zusammenhang mit Hiob sehen wir, dass Gott erlaubte, dem Satan Hiob krank zu machen. Also da wusste der Teufel im Voraus, Hiob wird krank werden. Hätte er einem Wahrsager die Prophetie geben können, Hiob wird krank werden, dann wird es eintreffen. Aber das ist nur eine Ausnahme, dass er da wusste, was kommt, aber nicht, weil er das gesehen hätte. Das kann er nicht. Und darum, der wahre Gott kann eben gerade erkannt werden an der echten Prophetie der Bibel. Und darum sind diese Kapitel auf Aramäisch. Die Heiden müssen das wissen. Und so können wir ihnen erklären, wer der wahre Gott ist. Ich lese weiter. In Vers 31 bis 35, da erklärt Daniel, was Nebukadnezar geträumt hatte. Du, o König, sahst und siehe, ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Kupfererz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände, das heißt ohne menschliche Vermittlung, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Kupfererz, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König aussagen. Also, zuerst einfach mal die Erklärung, was hat der Traum beinhaltet. Und jetzt kommt die Auslegung. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie in einer Predigt. Muss man auch zuerst mal den Bibeltext vortragen. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil der Predigt. Ja? Und es ist auch so, wenn einmal eine Predigt wirklich schief geht, das gibt's ja manchmal, wo man am Schluss das Gefühl hat, was hat man jetzt mitbekommen? Da kann man immer, wenn man eben eine positive Haltung hat, kann man immer noch sagen, du, das war so schön, diese Worte, die du am Anfang vorgelesen hast. Ja? Und so haben wir hier zuerst mal die Erklärung, worum geht es genau im Detail. Also Nebukadnezar sah eine menschliche Statue, und die bestand aus 4 Teilen. Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, dann der Hüftbereich und Bauchbereich aus Kupfererz, wenn das eine Legierung ist, wie man das im Altertum oft als Legierung verwendet hat, das Kupfererz, dann meistens Bronze. Darum ist es vielleicht in gewissen Übersetzungen auch mit Bronze wiedergegeben. Aber Nechoshet im Hebräischen, auch im Alten Testament, und das aramäische entsprechende Wort bezeichnet Erz, aber speziell Kupfererz, ja? Oder dann eben eine Legierung. Und dann viertens die Beine, Schenkel und Füße aus Eisen, wobei bei den Füßen gab es eine Mischung von Eisen und Ton. Und dann kam eben ein Stein vom Felsmassiv, löste sich los, ohne menschliche Vermittlung, und schlägt dann die Füße dieses menschlichen Standbildes, zerstört dann aber das ganze Standbild. Es wird vollkommen zermalmt, verwüstet. Und dann wird der Stein zu einem riesigen Berg. Und jetzt kommt die Erklärung. Also wir haben die Auslegung gerade auch in der Bibel. Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Jetzt erklärt Daniel, diese menschliche Statue ist, was den Kopf anbetrifft, ein Hinweis auf das babylonische Reich, verkörpert in diesem absoluten Herrscher Nebukadnezar. Der hätte wie Louis XIV sagen können, der Staat bin ich. Das ist das babylonische Reich, dargestellt als Gold. Und wir merken, die Metalle nehmen in den weiteren Abschnitten der Statue an Wert ab. Das Kostbarste zu oberst. Du bist der Kopf. Nicht wahr? Im Jahr 609 haben die Babylonier das Assyrische Reich endgültig geschlagen und stiegen damit auf zur Weltmacht Nummer 1. Und dann haben sie weitere Nationen im Nahen Osten, eine um die andere, erobert. Im Jahr 606 kam die erste Belagerung von Israel, mit der Hauptstadt Jerusalem. Da wurde eben Daniel deportiert und so ging das dann weiter. Und hier versichert also Daniel, der ja darunter gelitten hat, dass die Babylonier ihre Macht auch über Jerusalem ausgeübt hatten und ihn sogar deportiert hatten. Da sagt er, das war nicht dein Gott Marduk, sondern das war unser Gott, der dir diesen Sieg gegeben hat. Und so lesen wir das ja auch schon in Kapitel 1. Wir hatten das ausführlich damals betrachtet, Vers 2. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine, Nebukadnezars, Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Seines Gottes, das ist Marduk, der Stadtgott und dann auch Nationalgott von Babylon. Aber es war eben nicht Marduk, der Joachim in die Hand Nebukadnezars gab, sondern es war Adonai, auf Hebräisch, der Herr, der Gott Israels. Und hier bezeugt also dieser weggeführte Daniel, junge Daniel, dem Nebukadnezar, dieser Gott, der auch sagen kann, was in der Zukunft kommt, das ist der Gott, der dir diese Macht gegeben hat. Nicht die Götter von Babylon, denn die wissen ja nichts über die Zukunft. Das war natürlich ein starkes Argument. Das konnte Nebukadnezar nicht widerlegen. Nicht Marduk, sondern der Herr, der Gott Israels. Und dann kommt Vers 39, oder der Schluss von Vers 38, nochmals, du bist das Haupt von Gold. Und der nächste Satz, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Das war demütigend. Nicht wahr? Zuerst ein Riesenlob. Du bist das Haupt von Gold. Ah, ich bin der Weltherrscher. Und nach dir kommt ein anderes Reich. Das bedeutet, Babylon ist für eine Zeit, aber das wird in der Geschichte abgelöst werden. Da kommt eine andere Nation und danach nochmals eine andere und dann nochmals eine andere. Das war demütigend. Aber immer noch ein bisschen ein Lob drin, dass das Königreich, das nachher aufstehen wird, wird niedriger sein als er. Und darum ist es mit Silber dargestellt, nicht mehr Gold. Ich habe erklärt auf dem Skript, Vers 39b, Das ist ein Hinweis auf das medopersische Weltreich, das ab 539 vor Christus die Weltmacht übernahm. Die Perser und Meder haben Babylon erobert und dann ihrem Reich einverleibt. Und damit war die babylonische Weltherrschaft vorbei. Aber die Meder und Perser waren nicht mehr absolut herrschende Könige. So wie das Nebukadnezar war. Der war nicht an ein Parlament gebunden. Der war nicht einmal an seine eigenen Gesetze gebunden. Der konnte tun und walten, wie er wollte. Und darum auch oft total aus der Laune heraus. Aber bei den Persern war das ganz anders. Man kann zum Beispiel nachlesen in Esther 8,8. Da wird davon berichtet, wie ein persischer König das, was er einmal besiegelt hat, nicht mehr zurücknehmen kann. Und wir kennen auch die Geschichte von Darius dem Meder in Daniel 6, Vers 9, der in seiner Unvernunft auf einen Plan eingetreten war und so kam Daniel, ohne dass er das wollte, in die Löwengrube. Aber da wird auch erklärt, er konnte das, was er verordnet hatte, in seiner Torheit konnte er nicht mehr rückgängig machen. Das waren keine absoluten Herrscher und darum stand das persische Reich eben in seinem souveränen Glanz von Babylon klar unterstellt. Darum Silber. Aber in der Statue haben wir da zwei Arme, nicht wahr? Brust und Arme. Und das weist eben darauf hin, dass dieses Weltreich aus zwei tragenden Völkern bestehen sollte. Aus den Persern und den Medern. Also jedes Detail hat seine Bedeutung. Und das geht mit dem menschlichen Körper schön auf. Und dann gehen wir weiter. Nochmals, Vers 39. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Und ein anderes, drittes Königreich von Kupfererz, welches über die ganze Erde herrschen wird. Auch danach kommt wieder ein Reich und das hat sich erfüllt in dem griechischen Weltreich. Alexander der Große hat ab 336 vor Christus ausgehend von Europa, Griechenland, begonnen, das persische Reich nach und nach zu erobern, bis über den Indus hinaus, nach Indien. Heute wäre das Pakistan, ja, aber das war damals Indien. Und 323 vor Christus ist er dann gestorben. Aber dieses Reich war nochmals größer in der Ausdehnung als das persische Reich, das seinerseits ja schon viel größer war als das babylonische Reich. Das war quasi ein Reich über Teile Europas, Teile Afrikas und große Teile Asiens. Und das war so damals die bekannte Welt. Und darum wird hier gesagt, welches über die ganze Erde herrschen wird. Vers 40 geht dann aber weiter. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Ein viertes Reich. Es war so in der Geschichte, da zerfiel das Alexanderreich, das ja einerseits so groß war, ja, gleich nach dem Tod von Alexander in hauptsächlich vier große Blöcke auseinander. Das erklärt nochmals diese Wertverminderung Silber, die diesem Reich zugemessen, hier nochmals eine Wertverminderung gegenüber dem persischen Reich, nämlich Kupfererz. Eben, es sollte zwar über die ganze damals bekannte Welt herrschen, aber es verlor sofort an Glanz, indem eben nach dem Tod von Alexander dieses Reich in vier Blöcke auseinanderfiel. Und darum haben wir hier eben dieses Absenken auf Kupfererz. Aber danach kommt eben ein viertes Reich. Und darauf weist eben jetzt das Eisen hin in Vers 40. Welches Reich war das? Nun, das war das Römische Reich. Es war so, dass das auseinandergefallene Alexanderreich, es hatte eine sehr bewegte weitere Geschichte. Und es sank langsam ab. Und die letzten Reste dieses Reiches wurden besiegt durch die Römer in der Schlacht von Actium, 40 vor Christus. Diese berühmte Schlacht von Actium. Und dann gab es wirklich gar keinen Überrest mehr von diesem einstigen Alexanderreich. Und was war das typisch am Römischen Reich? Ein ganz besonderes Kennzeichen war die Stärke der römischen Legion. Diese Armee konnte wirklich eine Nation um die andere zerschlagen oder, wenn sie bereit waren, sich zu demütigen, zu unterwerfen. Also die Stärke der Armee ist ganz besonders hervorstechend beim Römischen Reich. Und darum wird es eben hier dargestellt durch Eisen, durch die Stärke dieses Materials. Aber eben doch wieder eine Wertverminderung, weil es nichts von diesem Glanz, den einerseits das Alexanderreich mindestens am Anfang hatte, aufweisen konnte. Und auch gegenüber dem Medopersischen und erst recht gegenüber dem babylonischen Weltreich hatte es nie diesen Glanz und diese Ausstrahlung nach außen. Und nun haben wir aber hier etwas Interessantes. Wenn also die Beine hinweisen auf das Römische Reich, dann haben wir hier zwei Beine, nicht wahr? Und sehr früh gab es im Römischen Reich einen Riss. Und der war eigentlich schon vorgegeben durch die Sprachengrenze. Im Osten blieb immer Griechisch die Weltsprache. Aber im Westen wurde eben Latein auch immer wichtiger. Und es ist so, dass das Römische Reich schließlich gespalten wurde, wirklich gespalten, in zwei Reiche, 395 nach Christus. Ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Und es gab Kaiser da und einen Kaiser dort. Aber eben diese Spaltung war schon lange vorgezeichnet, schon durch die unterschiedlichen Sprachen. Latein, was Gewicht hatte im Westen, und Griechisch, was Gewicht hatte im Osten. Jetzt geht aber die Prophetie weiter in Vers 41. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Jetzt sind wir hier bei den Füßen und Zehen angelangt. Nicht mehr bei den Schenkeln, ja? Jetzt sind wir bereits in der Endzeit. Ich meine, die ganze Prophetie geht ja bis an das Ende der Tage. Und der Stein, der kommt, wird ja schließlich nicht die Schenkel treffen, auch nicht den Bauch, die Brust, den Kopf, schon gar nicht, sondern die Füße. Also jetzt bringt uns die Prophetie bis in die Endzeit. Und viele denken, das Römische Reich, das ist doch untergegangen 476, als die Barbaren da in das Römische Reich eindrangen von Norden und von Osten. Nun, die Wahrheit ist die, das Römische Reich hatte sich ja gespalten 395. Da gab es ein West-, ein Oströmisches Reich. Und tatsächlich, 476 haben die Barbaren kommen von Deutschland und aus dem Osten von Europa, sind ins Weströmische Reich eingedrungen und haben innerhalb dieses Territoriums unabhängige Königreiche gebildet und so die Einheit von innen her aufgesplittert. Aber das Oströmische Reich blieb weiter bestehen. Und zwar bis 1453. Das war dieses schicksalshafte Jahr, als die Türken das Oströmische Reich vernichten konnten. Und man muss mal nach Istanbul gehen. Und da wird einem diese Zeit von 1453 wieder richtig lebendig, was man da alles noch sieht. Und das ist auch den Türken bis heute ganz lebendig. Ich habe mal auf dem Markt in Istanbul, ich war da auf der Durchreise nach Tadschikistan, musste einen Nachmittag verbringen in Istanbul. Und dann war ich da so alleine auf dem Markt und da sehe ich einen Verkäufer mit einem T-Shirt, ist ja nichts Besonderes, aber auf dem Rücken stand 1453. Ja, das sieghafte Jahr, als die Türken das europäische Oströmische Reich zerschlagen haben. Das ist ihnen ganz lebendig. Und auch im Zusammenhang mit der Politik von der Türkei und EU heute, das ist, dieses Denken ist ganz lebendig. Diese Zeit 1453 ist sehr lebendig. Ja, da ging das Oströmische Reich unter. Aber damit war das Römische Reich nicht am Ende. Denn schon lange davor hat ja Karl der Große um 800 bereits wieder große Teile im weströmischen Bereich wieder zusammengebracht. Und das wurde genannt das Heilig-Römische Reich. Das kam später, deutscher Nation. Dieser Zusatz kam später, und zwar aus dem Grund, weil die Kaiser dann immer Deutsche waren, aber eingesetzt vom Papst in Rom. Und dieses Heilig-Römische Reich, deutsche Nation, hat große Teile von Europa durch die weiteren Jahrhunderte zusammengehalten. Also die ganze weitere Geschichte ist geprägt durch dieses Heilig-Römische Reich, deutsche Nation. Und das ging bis 1806, als Kaiser Franz Josef freiwillig oder eigenhändig, muss ich sagen, die Krone des Heilig-Römischen Reiches Deutsche Nation niederlegte. Da war das vorbei. Aber zwei Jahre zuvor, 1804, hat der Napoleon sich selber gekrönt. Und dann diese schrecklichen Feldzüge durch ganz Europa hindurch bis nach Russland gemacht. Und sein Ziel war, das Römische Reich in seiner Entfaltung unter seiner Macht zu erhalten. Aber es ging nicht lange. 1813 in dieser verheerenden Völkerschlacht von Leipzig war sein Schicksal besiegelt. Das war vorbei. Ich war am Anfang unglaubliche Erfolge, aber was nachher kam, das waren Tiefschläge. Und er hat ja Soldaten verloren, das war ja furchtbar. Und dann ein Jahr später, 1814, hat das französische Parlament Napoleon von der Politik weggetan. Und dann kam die Zeit des Nationalismus in Europa. Nicht wahr? Man war stolz, eben Deutscher zu sein, man war stolz, Franzose zu sein und so weiter, oder Engländer. Aber diese innere Zerrissenheit Europas führte dann eben zu einer ersten Eskalation des Bösen in ungeahntem Maß 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Also diese innere Zerrissenheit Europas, das nicht mehr durch ein römisches Reich zusammengehalten war, war sehr gefährlich für Europa. Und das waren etwa 17 Millionen Tote, die man beklagen musste am Ende des Krieges 1918. Und der Krieg war nicht fertig. Das war nicht abgeschlossen. Und darum kam der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 als Fortsetzung des Ersten Weltkrieges. Und dann war die Zerrissenheit Europas am Boden vollständig klar. Aber was wollte Hitler? Mit seinem dritten Reich wollte er den Gedanken des Römischen Reiches wieder neu umsetzen und Europas seiner Macht unterwerfen. Und dann 1945 im Frühjahr, die Glocken läuteten, die Kirchenglocken, und Europa war am Boden zerstört. Aber ein Jahr später kam Winston Churchill nach Zürich, hat an der Uni einen Vortrag gehalten, in dem er gesagt hat, let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Es braucht nicht mehr, als dass 300 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch ernten. Und hat erklärt, was zu tun ist. Und dann kamen 1957 die römischen Verträge, da rückten einige Nationen Europa zusammen und die Entwicklung ging weiter und immer noch näher. Es entstand jetzt im Schnellgang die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und dann EG, Europäische Gemeinschaft. Das betonte, es ist nicht nur wirtschaftlich, dass wir zusammengehören, wir haben mehr Gemeinschaft. Aber das war auch noch zu wenig und darum kam dann Jahre später die Idee, wir machen eine EU, eine Europäische Union, eine Vereinigung. Das ist mehr eine Union als eine Gemeinschaft. Und heute das ganze Schiff wankt und wackelt. Wohin geht das? Nun sehen wir, das Römische Reich zieht sich in seiner Geschichte durch bis in die Endzeit. Und die Endzeit ist ja die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter. Was ja ab 1882 der Fall ist. Und bis heute sind 3 Millionen zurückgekehrt. Und der Staat wurde 1948 wieder gegründet. Der Staat Israel. Wir sind in der Endzeit und damit sind wir im Bereich der Füße angelangt. Und jetzt erklärt Daniel, und da gibt's ein Riesenproblem. Die Füße hast du gesehen, teils aus Eisen und teils aus Ton. Das ist der Punkt. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Es kommt nicht zu einer wirklichen, völligen Einheit. Da ist ein Problem drin. Und da gibt es eben Teile, die sind schwach, wie Ton. Da kann man draufstehen und dann bricht alles auseinander. Aber es gibt auch Teile, die sind stark, wie Eisen. Und es gibt eine innere Spaltung darin. Darum sagt er, es wird ein geteiltes Königreich sein. Das ist nicht einfach Freude an der Einheit bei allen. Natürlich gibt es solche, die sprechen immer nur von der Einheit und wir müssen doch und solidarisch und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das sehen wir dann gar nicht so. Und man kann sich ja fragen, will England zum Beispiel bald mal aussteigen und so weiter. Und es geht doch nicht, dass wir diese Tonstaaten einfach unterstützen, nicht wahr? Und dabei dann selber kaputt gehen. Aber das nehmen wir doch zusammen. Aber es ist genau die Situation einer inneren Zerrissenheit, die trotzdem da ist, Eisen und Ton. Aber Stärke ist schon da. Das kann man nicht absprechen. Und gerade Deutschland spielt im Zusammenhang mit Stärke eine große Rolle. Aber Deutschland wird geschwächt durch all den vielen Ton. Stell dir mal vor, wenn Deutschland nicht so viele Schulden gemacht hätte in den vergangenen Jahren und nicht alles unterstützen müsste. Ich meine, die Fähigkeit im Maschinenbau und so weiter, das ist einfach exzellent. Wo auf der Erde hat man eine Parallele. Und das ist ja nur etwas von diesem Eisen, das doch auch da ist. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 42. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Jetzt geht die Prophetie noch weiter. Nicht wahr? Jetzt sind wir bereits über die Unterschenkel runtergekommen zu den Füßen. Ja? Jetzt zweigen wir ab und gehen über den Fußbereich ganz nach vorne. Jetzt die Zehen. Die Zehen. Da sind wir ganz am Ende der Geschichte des Römischen Reiches. Und diese 10 Zehen entsprechen den 10 Königen, die in der Offenbarung erwähnt werden im Zusammenhang mit dem römischen Reich in der Endzeit. In der Offenbarung wird das römische Reich beschrieben als ein Tier mit 10 Hörnern. Und um die Parallele gut zu verstehen, Daniel 2 beschreibt ja diese 4 Weltreiche als eine menschliche Statue, ja, mit 4 Teilen. Aber in Daniel 7, da finden wir einen Traum, den Daniel später gehabt hatte, über 4 Tiere, die aus dem Weltmeer heraufsteigen. Und auch dort wird erklärt, diese 4 Tiere bedeuten 4 Reiche. Und diese 4 Reiche sind genau parallel zu diesen 4 Teilen, wie wir es in Daniel 2 gefunden haben. Das heißt also, Daniel 2 und Daniel 7, das sind parallele Kapitel. Übrigens, wenn man ganz kurz den Aufbau auf dem Skript auf Seite 1 noch anschaut, da habe ich ja erklärt, das Buch Daniel besteht aus 10 Teilen. Und zwar immer schön nach Kapitel geordnet, weil die Kapitel schön in sich abgeschlossen sind. Und zwar so, dass das Buch Daniel aus 2 Blöcken besteht von je 5 Teilen. Der erste Block, das ist die Einheit von Daniel 1 bis 5. Schön aufgeteilt nach Kapitel, ja? Und dann der zweite Teil, auch schön nach Kapiteln, nämlich Daniel 6, 7, 8, 9. Und der fünfte Teil, da ist, umfasst die Kapitel 10 bis 12. Die bilden eine Einheit. Ich weiß, das konnte man nicht als ein Kapitel beschreiben, das wäre zu lang gewesen, der Text. Aber die 10 bis 12 bildet für sich nochmals eine Einheit. Und jetzt ist es so, dass der zweite Teil in Römisch 1, der Traum vom Standbild, ist eben parallel zum zweiten Teil in Römisch 2, der Traum von den wilden Tieren von Babylon zum Reich Gottes, Kapitel 7. Und es ist so, dass diese Parallele geht weiter. Es ist nämlich so, Daniel 1 geht parallel zu Daniel 6. Daniel 2 ist parallel zu Daniel 7. Daniel 3 ist parallel zu Daniel 8. Daniel 4 ist parallel zu Daniel 9. Und Daniel 5 ist parallel zu 10 bis 12. Jetzt habe ich schon mal angedeutet, 2 bis 7. In beiden Kapiteln geht es um die 4 Weltreiche. Nur, in Kapitel 2 dargestellt als eine menschliche Statue, in Kapitel 7 als 4 wilde Tiere. Inwiefern ist zum Beispiel Daniel 1 parallel mit Daniel 5? Ja. In Daniel 1 haben wir doch den Anfang des Babylonischen Reiches. Daniel kommt nach Babylon, das ist die Anfangszeit des Babylonischen Reiches. Und in Daniel 6, da haben wir gerade die Anfangszeit des persischen Weltreiches. Im Kapitel davor wird Belsazar durch einen Schwertstreich beseitigt und dann kommen die Perser an die Weltmacht, die Perser und Meder. In Daniel 1, da wird Daniel gezwungen, Götzenopferfleisch zu essen. Ja? Und in Daniel 6 wird Daniel gezwungen, nicht zu Gott zu beten. Aber beides Mal sehen wir, wie Daniel widersteht. In Daniel 1 sagt er, ich esse dieses Götzenopferfleisch nicht. Und in Daniel 6 sagt er, und ich bete trotzdem. Und so könnte man weiterfahren. Also ganz frappante Parallelen. Und so geht das mit allen weiteren Kapiteln durch. Ich habe das in einem anderen Vortrag, habe ich nur diese internen Strukturen aufgezeigt. Ganz fantastisch. Damit kann man auch zeigen, dass das ganze Buch Daniel ist eine Einheit, die kann man nicht auseinanderreißen. Wenn man nur irgendeinen Teil rausreißt, wird die ganze Struktur zerstört. Das ist ein wunderbares Gewebe. Ja, und das wollte ich eben nur, der Sinn des Ganzen ist eben um zu zeigen, die Parallele zwischen Daniel 2 und 7. Aber trotzdem, die Unterschiede müssen auch beachtet werden. In Daniel 2 eine menschliche Statue. In Daniel 7 sind die reiche, blutrünstige Bestien. Also, der Mensch wurde ja von Gott erschaffen in seinem Bild, damit er Gott auf dieser Erde widerspiegelt, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, auch seine Barmherzigkeit und Liebe. Nun, die Statue stellt dar, was der Auftrag der Weltreiche gewesen wäre. Hier auf dieser Erde durch gerechte Regierung, die auch Barmherzigkeit zeigt, eben etwas von Gottes Weisheit als Lenker der Geschichte auszuleben. Aber es ist ja nicht ein wirklicher Mensch, nur eine Statue. Und da sehen wir, dass eben, das ist der äußere Anschein. Menschen sind ursprünglich im Bild Gottes erschaffen worden, aber sie haben diesen Auftrag nicht erfüllt. Und auch diese Weltreiche sind gewissermaßen wie seelenlose Statuen, menschliche Statuen. Aber sie bringen nicht das, was wirklich menschlich wäre. Ja? Man spricht zwar dauernd von Humanismus, aber 5 Jahre Humanismus hat dazu geführt, dass man die Abtreibung legalisiert hat. Und dass heute weltweit seit 1973, seit die USA begonnen hat, das zu legalisieren, sind mehr als 1 Milliarde Babys umgebracht worden. 500 Jahre Humanismus. Das ist ja unglaublich. Also eben darum diese seelenlose Statue. Und Daniel 7 zeigt, wie diese Weltreiche meistens eben sich in der Geschichte gezeigt haben als blutrünstige Bestien. Und das Typische ist ja, Tiere kennen Gott nicht. Ist auch interessant, wenn man Tiere beobachtet, wer hat schon mal ein Tier gesehen, das zum Himmel blickt? Ist ganz typisch, ein Tier schaut nicht zum Himmel. Aber der Herr Jesus in Johannes 17, als der vollkommene Mensch, da lesen wir, Jesus hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater. Das ist der wahre Mensch, erhebt seine Augen zum Himmel, aber das Tier nicht. Und so waren diese Weltreiche nicht nur blutrünstig wie Bestien, sondern auch Gott haben sie weitgehend außen vor gelassen, eben wie Tiere. Ja, also wir können da sehr viel lernen. Und jemand hat einmal diesen Satz geprägt. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Ja, das ist genau das, was wir lernen können durch einen Überblick über Daniel 2. Humanität, Menschlichkeit, oder? Menschsein. Ohne das Göttliche, ohne die Beziehung zu Gott, ohne Divinität, wird zur Bestialität, zur tierischen Grausamkeit. Ja, wir gehen weiter. Ist ja spannend, nicht wahr? Wenn man da so unsere Zeit plötzlich erkennt, dieses Problem von Eisen und Ton. Und dann eben Vers 42 geht jetzt schon über unsere Zeit hinaus und da kommen die Zehen. Und das entspricht eben diesen 10 Königen, die in Verbindung mit diesem Tier in der Offenbarung mit 10 Hörnern erwähnt werden. Und ich muss sagen, in Daniel 7, das 4. Tier, das Römische Reich, ist ein Tier mit 10 Hörnern. Und jetzt lesen wir von diesen 10 Hörnern in Offenbarung 17. Ich war in Offenbarung 17, Vers 8, wird ja von diesem Tier mit den 10 Hörnern gesagt, das Tier, welches du sahest, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Ich war, das Römische Reich war durchgehend da bis 1814. Und dann kam diese Zeit, wo es ganz kurz nicht mehr da war. Und dann ab 1945 in der Folge kam es herauf. Woher? Aus dem Abgrund. Das griechische Wort hier für Abgrund ist Abyssos. Das wird in Römer 10 für das Totenreich verwendet. Und tatsächlich ist das neue Europa aus der Totengrube des Zweiten Weltkrieges mit etwa 70 Millionen Toten heraufgekommen. Wirklich aus dem Abgrund heraufkommend. Und hier werden also diese drei Phasen unterschieden, entsprechend den drei absoluten Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es wird so absolut beschrieben. Das Tier war, ist nicht, wird heraufsteigen. Und jetzt, die 10 Hörner dieses Tieres werden erklärt in Vers 12, 17 Vers 12. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also hier wird erklärt, die 10 Hörner bei diesem Tier bedeuten 10 Könige. Und die Parallele ist nun beim Stammbild, die 10 Zehen. Sehen wir, wie da der menschliche Körper in allen möglichen Details aufgeht mit der Geschichte. Also, das ist noch zukünftig. Es wird ein Zehnergremium an die Spitze des neuen Europas kommen. Nun, manche haben ja damals, die Entwicklung des neuen Europas hatte begonnen mit 6 Staaten, dann kam Nummer 7 und 8 und 9, dazu und dann schließlich ein 10. Staat. Und da haben viele gesagt, ja, jetzt haben wir das Europa der 10. Das sind diese 10 Könige. Aber man hat nicht genau gelesen. Schauen wir mal, was da steht. Die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Das sind nicht Personen, die je einen Staat vertreten. Denn von ihnen wird gesagt, die haben kein Land, wo sie drüber regieren. Aber sie haben doch trotzdem Macht wie ein Herrscher über ein Land. Und das ist genau das Prinzip der Subsidiarität im neuen Europa. Nicht wahr? Man sagt, Europa darf wachsen, auch über 10 hinaus, dann kamen 12, ja. Dann ging es weiter, 15, und dann ging es weiter bis heute. Darf wachsen. Und man hat ein Gremium an der Spitze des neuen Europas, aber das soll nur dann seine Funktion ergreifen für einzelne Länder, wenn die einzelnen Länder nicht mehr selber ihre Probleme lösen können. Also eigentlich die einzelnen Länder der EU, die sollten für ihre Probleme selber schauen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann kommt das oberste Gremium dazu. Das ist Subsidiarität, sagt man dem. Also, dass die nicht direkt über die Länder herrschen, nur eben, wenn die Situation das erfordert. Und hier ist es auch so mit diesen 10 Königen, die sind da an der Spitze, aber die haben nicht Macht über einzelne Länder. Und sie vertreten auch nicht einzelne Länder. Aber sie haben Macht wie Könige. Nur, schließlich geben sie aber ihre Macht dem Tier ab. Das ist ein Mann, der in der Endzeit das Römische Reich in sich verkörpern wird. Das ist der kommende, schreckliche Diktator, von dem Hitler nur ein Vorbote war. Diese 10 werden schließlich alle ihre Macht abgeben einem Mann. Und diese 10 sind jetzt eben noch nicht gekommen. Das ist das Problem. Europa weiß gar nicht recht, was wollen wir eigentlich? Oder worauf könnten wir uns einigen? Das ist alles im Fluss. Und jetzt sehen wir plötzlich diese riesen Probleme auf wirtschaftlichem Gebiet. Und das Ganze droht auseinanderzubrechen. Nun, das ist genau das, was wir auch in Offenbarung 6 bei den ersten Siegelgerichten, die erst nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden werden. Die betreffen ganz besonders Europa und dort wird gesprochen von schrecklichem Blutvergießen und auch von schrecklicher Teuerung. die kommen wird. Bis 1300% Inflation. Wo steht das in der Bibel? Nun, es steht, dass ein Liter Weizen, ein Königsweizen, wird dann kosten ein Denar. Das können wir umrechnen. Der Denar war vor 2000 Jahren, Matthäus 20 zeigt das, der Tageslohn eines Arbeiters. Jetzt können wir rechnen. Wenn man für einen Liter Weizen den Tageslohn eines Arbeiters einsetzen muss, dann haben wir etwa 1300% Teuerung, von heute aus gesehen. Und so zeigt Offenbarung 6, es wird zu ganz schweren wirtschaftlichen, aber auch sicherheitspolitischen Problemen kommen. Und was geschieht dann mit den Massen? Dann sind sie plötzlich bereit, auf Demokratie zu verzichten. Aber zuerst kommt ein Zehnergremium, das sieht noch ein bisschen demokratischer aus, und die kommen so in die Klemme, dass sie schließlich sagen, wir geben alle unsere Macht einem Mann, der kann uns aus dem Schlamassel ziehen. Ja, das haben wir alles schon mal erlebt in der europäischen Geschichte. König, der Kaiser abgeschafft, und dann kam in Deutschland, und dann kam die Weimarer Republik und war stolz auf Demokratie, und die Weltwirtschaftskrise kam dann und plötzlich war man bereit, einem kleinen Mann die Macht abzugeben. Und das wird sich wiederholen, zeigt uns die Offenbarung. Also, darum hier die 10 Zehen, da sind wir gerade unmittelbar vor dem Ende, Vers 42, Daniel 2, Vers 42, und die 10 der Füße, teils von Eisen, teils von Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Merken wir, das ist nicht das Gleiche wie 41, betont mehr, es wird geteilt sein. Keine innere herzliche Einheit, sondern eine innere Zerspaltung. Und hier wird gesagt, und diese Spaltung hängt auch zusammen mit ein Teil Schwäche, ein Teil Stärke. Das wird auch durch Eis und Ton ausgedrückt. Und das können wir natürlich auch heute sehen an den Füßen. Aber das wird bei den Zehen immer noch so sein. Also dieses Reich wird bis zum Schluss ein Problem in sich haben. Aber genau deswegen geben sie alle Macht einem Mann. Und dann kommt Vers 43. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Es wird nicht gesagt, ob Füße oder Zehen. Einfach grundsätzlich, das Symbol von Eisen und Ton wird hier mit einer dritten Erklärung. Nach innerer Teilung, innerer Zerbrechlichkeit kommt jetzt Folgendes. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Ha. Etwas anders formuliert. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, das heißt, sie werden sich völkisch vermischen. Und das ist genau die Politik der vergangenen Jahrzehnte. Man hat in der Politik Europas ganz stark die Immigration aus verschiedensten Nationen der Welt gefördert. Und es fällt auch auf, dass die linke Politik ganz besonders stark darauf aus war. Rein, 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 noch mehr, noch mehr. Nicht nur die Leute, die wirklich Asyl aus Not brauchten, auch andere. Rein, rein. Und das Ziel ist, im Marxismus ist ja das Denken dieses, sollen alle Unterschiede aufgehoben werden zwischen verschiedenen sozialen Klassen, alle gleich. Es sollen auch die Unterschiede von verschiedenen Völkern aufgehoben werden, alle eins. Und drittens, es sollen auch die Unterschiede der Geschlechter aufgehoben werden. Das ist ja der Wahnsinn des Marxismus. Dieser Gleichmachereigedanke, der geht bis hin, dass sogar eben der Unterschied von Mann und Frau zerstört werden soll. Darum diese ganze Genderpolitik. Ich muss fast erbrechen, jedes Mal, wenn ich diesen Ausdruck Gender Ich habe vor kurzem gelesen von einer Stiftung, die sich einsetzt gegen sexuelle Gewalt in Firmen. Und dann beschreibt ihr sich, was sie so machen. Wir sind konfessionell unabhängig, politisch unabhängig. Wir sind genderneutral. Geht's eigentlich noch? Das heißt, wir sind neutral, ob jemand eine Frau oder ein Mann sein will. Und die sollen dann bei sexuellen Problemen helfen. Das sind genau die falschen Leute. Die verstehen ja nichts von Sexualität. Da können sie auch nicht helfen. Ja. Aber eben, das ist das Ziel, alles soll aufgehoben werden. Und jetzt sehen wir, dass eben diese ganze völkische Vermischung sollte eben dazu führen, dass auch das Nationalgefühl aufgehoben werden sollte. Und darum wird auch alles, was nach Nationalismus riecht, wird in die Ecke von Hitler abgeschoben. Nationalismus, wo man stolz ist auf sich und die anderen verachtet, ist etwas ganz Hässliches. Aber Liebe zum Vaterland, das ist etwas ganz anderes. Wenn man sein eigenes Land liebt und auch Dinge der Kultur, gute Dinge der Kultur liebt, das ist etwas Schönes. Gott will ja die Vielfalt in der Menschheit. Darum hat er sie auch eben verpflichtet, sich zu verteilen auf der ganzen Erde. Da sollten verschiedene Kulturen entstehen. Und das will man alles vermischen und nivellieren und ausgleichen. Aber, sagt der Text, das wird auch nicht helfen. Auch die Zerstörung des Nationalgefühls durch völkische Vermischung wird das innere Problem der Zerspaltenheit Europas nicht lösen. Sondern bringt eben noch mehr Sprengstoff rein, je nachdem. Muss ja nicht sein, aber wir wissen, dass es an manchen Orten genau diese Wirkung hat. Das haben wir vor nicht langer Zeit erlebt, als die Banlieue in Frankreich an verschiedenen Orten brannte. Ja, aber das ist schon interessant, was uns hier da vorgestellt wird. Dieser Eisen und Ton und die dreifache Erklärung. Und jetzt kommt Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Jetzt wird gesagt, in den Tagen dieser Könige. Ja, welche Könige sind gemeint? Im ganzen Text vorher haben wir nie von Königen gelesen. Ja? Ja, nicht von Königen, aber in Vers 42 heißt es, und die Zehen der Füße. Das sind die zehn Könige. Also in der Zeit, wenn dieses Zehnergremium kommen wird, dann wird das Reich Gottes zu Lebzeiten dieser Zehn kommen. Jesus Christus wird als Richter der Welt zurückkehren und er wird das römische Reich vernichten. Und alle anderen Reiche wird er auch vernichten. Und wir sehen, dass diese Reiche umfassen Gebiete von Europa, Afrika bis nach Indien. Und dann wird eben dieser Stein zu einem Berg werden und das zeigt, Jesus Christus wird dann die Herrschaft in dieser Welt übernehmen. Und dann wird wirklich eine Regierung kommen von vollkommener Gerechtigkeit und echtem göttlichen Erbarmen und göttlicher Liebe. Und nun fasst Daniel zusammen, der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Ja, ab der Zeit von Nebukadnezar, die ganze Zeit der Weltgeschichte wird in einem Gesamtplan so vorgestellt. Und man denkt, das sind ein paar Verse hier in der Bibel, wird die ganze Weltgeschichte ganz korrekt bis in unsere Zeit und darüber hinaus ganz kurz in der Übersicht dargestellt. Darum, als gläubiger Geschichtslehrer hat man eine unglaubliche Chance. Da kann man die ganze Geschichte wirklich so entsprechend dem göttlichen Plan, kann man das vorstellen, dann macht Geschichte plötzlich Sinn. Und man sieht die Spuren Gottes auch in allen Jahrhunderten hindurch. Er hat alles geleitet und gelenkt. Könige eingesetzt, Könige abgesetzt. Das war alles in Gottes souveräner Hand. Und dann sagt Daniel noch, und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Beides, das, was Nebukadnezar geträumt hat, das war von Gott. Und darum, das steht 100% und die Auslegung von Daniel steht 100%. Und jetzt wir können so fast 2600 Jahre später zurückblicken. Nein, 2600 Jahre, ja. Können wir zurückblicken und sagen, wunderbar. Wirklich zuverlässig. Die Reaktion dieses Götzendieners, da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm, Speisopfer und Rauchwerk darzubringen. Es ist unglaublich, der Mensch ist bereit, alles Mögliche anzubeten. Ich habe das auch jetzt in der jüngsten Zeit, als wir mehr als einen Monat in Thailand waren, erlebt. Die Thais, die beten wirklich alles an. Und die beten auch den König an und die Königin. Man sieht an vielen Orten im Land, sieht man große Bilder des Königsehepaars. Und das sind Leute, die haben auch viel Gutes getan für Thailand. Das ist so. Und es ist wohl diesem König zu verdanken, dass man auch so frei ist, um das Evangelium in Thailand zu verbreiten. Im Gegensatz zu Nachbarländern wie Malaysia, Myanmar und so weiter, Kambodscha und auch Vietnam. Dort ist man so frei. Aber die lassen sich anbeten. Man sieht dann Opfergaben vor diesen Bildern. Die Thais beten alles an. Die beten sogar Schlangen an. Also wenn die irgendwo eine Schlange sehen, dann beten die zu dieser Schlange. Gläubige Thais. Die nehmen einen großen, starken Stecken und die schlagen die Schlange tot. Ja? Und je nachdem essen sie nachher. Gerade vor kurzem hat mir ein Hausvater von ehemaligen Straßenkindern stolz erzählt, wie er eine Königskobra totgeschlagen hat. Und die haben sie dann ausgenommen und haben die Kinder gegessen. Ja, aber ein Thai, der betet dann zu dieser Schlange und sagt, warum willst du zu mir kommen? Geh weg von mir. Warum willst du zu mir nach Hause kommen? Geh weg. Betet so. Schrecklich. Aber der würde sie nie totschlagen, weil es ist ein Gott mit einem Geist drin. Und sehen wir, der Nebukadnezar, der kann alles anbeten, betet Daniel an. Aber Vers 47 sagt, der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter. Und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Also er kommt zu einer Anerkennung, wer wirklich der höchste Gott ist. Der Gott der Bibel. Alsdann machte der König den Daniel groß, gab ihm viele große Geschenke und ersetzte ihn als Herrscher ein über die ganze Landschaft Babel und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel bat den König und er bestellte Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Landschaft Babel. Und Daniel war im Tor des Königs. Jetzt wird er dafür befördert und Gott will diesen Mann und auch die drei Freunde brauchen als Missionare in Thailand, in Babylonien, ja? Aber es gibt viele Parallelen, nicht wahr? Ja, jetzt machen wir Pause. Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold. Seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Hier in Vers 1 missbraucht Nebukadnezar das Standbild aus Kapitel 2, um sich verehren zu lassen. Nicht wahr? Wie gesagt, jedes Kapitel ist in sich schön abgeschlossen. So von 1, 2, 3 bis Kapitel 9. Und dann eben der Schluss, 10 bis 12, ist wieder in sich abgeschlossen. Aber es gibt doch eine fortschreitende Linie inhaltlich, von Kapitel zu Kapitel. Ich war in Kapitel 1, sehen wir, wie Gott dem treuen Daniel Weisheit gibt. Als Antwort auf seine Treue. Und Daniel 1, Vers 17 sagt, und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichter und Träume. Und das macht die Brücke zu Kapitel 2. Hier geht es um einen Traum Nebukadnezars und Daniel kann ihn deuten. So ist die Brücke von Kapitel 1 zu 2. Linear schreitet das Buch Daniel fort. Und in Kapitel 2, in diesem Traum, sehen wir ein Standbild, dessen Kopf aus Gold ist. Und dieser Kopf bedeutet Nebukadnezar und sein Reich. Und jetzt kommt Kapitel 3, wieder ein Kapitel ganz in sich geschlossen. Aber die Verbindung ist, nun lässt Nebukadnezar ein Standbild herstellen, ganz aus Gold. Also er übernimmt den Gedanken, ich bin das Haupt von Gold. Aber er akzeptiert nicht, dass Daniel in Kapitel 2, Vers 39 erklärt, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Sondern er macht ein ganzes Standbild aus Gold und lässt sich letztlich damit anbeten und verehren. Und es ist ja so, als die Weisen von Babel noch in Kapitel 2 vor Nebukadnezar traten, da haben sie ihren üblichen Gruß vor dem Thron des Königs geäußert. Aber der ist schon interessant. Kapitel 2, Vers 4, da sagen, heißt es, und die Chaldäer sprachen zu dem König auf Aramäisch. Übrigens, dieser Satz ist noch hebräisch im Grundtext und dann kommt der Text auf Aramäisch. O König, lebe ewiglich. Das ist so eine Begrüßungsformel. O König, lebe ewiglich. Aber gerade das wird ja erklärt in Daniel 2, das stimmt nicht. Und auch sein Reich wird nicht ewig sein. Und jetzt versucht König Nebukadnezar, sich quasi als den darzustellen, der das ganze Standbild darstellt. Und zwar ein Standbild ohne Stein, der das nachher zerstört. Ja? Und alle sollen das anbeten. Übrigens, man beachte die Zahl 6, dieses Standbild, die Höhe 60 Ellen. Eine Elle, so grob gesagt, es gibt ja die ägyptische große und kleine Elle, dann gibt es die babylonische Elle, aber so als Richtwert rund ein halber Meter. Ja? Dann kann man das so schnell ungefähr umrechnen. Also 60 Ellen. Höhe und Breite 6 Ellen. Und wir wissen, dass die Zahl 6 in der Endzeit eben charakteristisch sein wird für den kommenden Diktator, der von Satan die Macht bekommen wird nach Offenbarung 13. Und die Zahl seines Namens wird sein 666, Offenbarung 13, Vers 18. Die Zahl 6 symbolisiert den von Gott abgefallenen Menschen. Und eben hier finden wir auch wieder diese Zahl 6 in einem Zusammenhang des Götzendienstes und der Menschenverherrlichung. Vers 2. Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzkundigen, die Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Da versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzkundigen, die Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zur Einweihung des Bildes, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und sie standen vor dem Bild, welches Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Die Einheit aller Politiker im Reich sollte durch einen gemeinsamen Kult erreicht werden. Das ist die politische Überlegung hinter den ganzen religiösen Aspekten. Nicht wahr? Und das ist etwas, was wir in der Geschichte der weiteren Reiche ständig finden. Diese Bemühung, politische Einheit mit Hilfe von religiösen Kniffs zu erreichen. Wenn wir denken, später zum Beispiel im Römischen Reich, der Kaiserkult, der sollte das Bindeglied sein zwischen all den verschiedenen Kulturen und Völkern, die durch die Römer unterworfen wurden und zu einem Reich zusammengefügt wurden. Es gab Religionsfreiheit im Römischen Reich. Man durfte alle Religionen ausüben. Und es war zur Zeit Jesu auch verbreitet im Römischen Reich, dass man zu mehr als einer Religion gehörte. Ein großer Teil verehrte die römischen Götter, die ja von den Griechen übernommen worden waren, mit Jupiter bzw. Zeus, Athene, Hermes und wie sie alle heißen, Apollo. Und gleichzeitig waren viele auch Mitglieder eines esoterischen Geheimkultes, einer Mysterienreligion aus Ägypten oder Persien. Die hatten kein Problem, zu zwei Religionen zu gehören. Und dann hatte man eben noch als verbindendes Glied die göttliche Verehrung des Kaisers. Und die Römer waren der Meinung, dass das sei doch großartig, diese Religionsfreiheit. Aber ist ganz klar, den Kaiser verehrt man auch noch. Und in ihrem Denken damals war das absolut unverständlich. Wie können Leute so engstirnig sein und sagen, nein, wir beten den Kaiser nicht an? Es gab ein Volk, das bekam eine Ausnahmeregelung. Aber weil dieses Volk sowieso so speziell war und die Angehörigen dieses Volkes wurden als so extrem engstirnig gesehen, die bekamen eine Ausnahmeregelung, das waren die Juden. Aber die Christen, die wurden in der Anfangszeit wurden die gesehen als Mitglieder der jüdischen Religion, des jüdischen Glaubens. Aber mit der Zeit merkte man im Römischen Reich, irgendwie, das ist gar nicht genau das Gleiche. Und dann bekamen die Christen Probleme. Und zwar, weil für sie galt diese Ausnahmeregelung für Juden nicht. Und darum wurden sie verfolgt. Und die Christen sagten, nein, wir sind zwar loyal gegenüber der Regierung, aber wir werden nie dem Kaiser opfern. Und darum wurden so viele Christen in den ersten Jahrhunderten im Römischen Reich um ihres Glaubens willen umgebracht. Aber dieses Thema sollte sich durch die ganze Weltgeschichte hindurchziehen. Und darum wird uns das hier in Daniel 3 gezeigt. Wenn Weltreiche Religion benutzen, um Menschen zu zwingen, was ist dann zu tun für den gläubigen Menschen? Und das werden wir gleich sehen. 4. Und der Herold rief mit Macht, euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Darum, sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und allerlei Art von Musik hörten, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder, indem sie das goldene Bild anbeteten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Es fällt vielleicht auf, im Schreibstil, diese Wiederholungen, nicht wahr? Schon bei all diesen Beamtentiteln und dann wieder bei den Musikinstrumenten. Dieser etwa listenhafte Charakter der Sprache ist typisch für das Aramäische im Vergleich zum Hebräischen. Wir sehen also, Daniel hat diesen Text nicht nur in einer anderen Sprache geschrieben, sondern auch der Stil der Sprache hat er auch authentisch eingesetzt. Aber damit wird betont, eben durch diese Wiederholung der verschiedenen Ämter, dass alle sozialen Klassen und alle Funktionäre, jeder musste sich dieser Einheitsreligion unterwerfen. Und dann wird auch betont die Bedeutung der Musik in diesem Zusammenhang. Durch Musik sollte der Zug zum Götzendienst eben verstärkt werden. Die Menschen sollten richtig so durch das Mittel der Musik mitgerissen werden. Da sehen wir, das ist nicht erst ein modernes Mittel, dass man Musik verwendet, um Menschen mitzureißen. Das hatte Hitler schon verwendet mit der Marschmusik. Aber hätte er die Rock- und Popmusik ab den 60er Jahren gehabt, der wäre noch erfolgreicher gewesen. Aber diese Musik konnte auch, gerade wegen ihrem monotonen Charakter, der das Denken herunterfahren lässt, konnte eben benutzt werden, um Massen zu beeinflussen und zu verändern, selbst gegen ihren Willen. Aber wir sehen im Grundsatz, dass diese Methode schon damals vor 2600 Jahren bekannt und auch angewendet wurde. In 1. Korinther 12, eine ganz interessante Stelle, da heißt es, der Apostel Paulus beginnt dort das Thema geistliche Wirkungen, also Wirkungen durch den Heiligen Geist. Und da sagt er, 12 Vers 1, was aber die geistlichen Offenbarungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Und als erstes erklärt er ab Vers 2, dass es auch im Heidentum geistliche Wirkungen gab, wo sie richtig mitgerissen wurden. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen oder von den Heiden waret, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie irgend ihr mitgerissen wurdet. Also hier betont er im Zusammenhang mit diesen Götzenbildern, die in sich selber nur tote Materie sind, habt ihr erlebt, wie da geistliche Kräfte sind, die die Menschen richtig mitreißen. Und das erleben Menschen im Buddhismus, im Hinduismus und in den Stammesreligionen, eine Kraft, wo Menschen mitgerissen werden. Und gerade in dem Zusammenhang spielt Musik in all diesen Kulten eine ganz wichtige Rolle. Und darum, sobald Musik eingesetzt wird, wo der Mensch einfach so mitgerissen wird und auch sein Denken irgendwie runtergefahren wird, da müssen wir ganz kritisch sein. Da kann man nicht einfach blauäugig das schlucken und akzeptieren. Und das ist ein erstes Kennzeichen, was der Apostel Paulus da erwähnt, im Blick auf falsche geistliche Wirkungen. Und in dem Zusammenhang ist noch interessant, was Paulus dem Timotheus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Der Ausdruck, der Befehl, du aber sei nüchtern in allem. Paulus musste das nicht zu Timotheus sagen, weil der irgendwie von Alkohol gefährdet war. In Kapitel 1 musste er ja in 1. Timotheus Kapitel 5 musste er sogar sagen, Timotheus solle nicht weiter nur Wasser trinken, sondern er solle auch ein wenig Wein nehmen. Damals war es üblich, in der Mittelmeerregion, um das Trinkwasser ein bisschen zu desinfizieren, das nicht diese Qualität hatte wie unser Trinkwasser heute, wo man sogar offene Wunden behandeln kann. Das ist ja fantastisch. Ich war bei uns. Aber das war damals nicht so. Und da hat man mit Wein, also Wasser, oder Wein verdünnt mit Wasser, hat man das, das Trinkwasser etwas desinfiziert. Aber Timotheus war so kritisch dem Problem des Alkoholismus gegenüber, dass er gewählt hat, gar keinen Wein zu trinken. Und weil er so viel Magenprobleme hatte, sagt Paulus, solle er eben um seines Magens willen und seines häufigen Unwohlseins willen doch ein wenig, nicht viel, ein wenig Wein nehmen. Und nun sagt er im zweiten Brief, du aber sei nüchtern in allem. Das Wort nüchtern sein, nepho, wird in dem Standardwörterbuch zum Griechischen des Neuen Testaments von Walter Bauer so definiert. Nepho heißt Abwesenheit von jeglicher geistigen Trunkenheit, seelischen geistigen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Wenn man das sich vor Augen hält, das ist ein biblischer Befehl, du aber sei nüchtern in allem, Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Da ist man schockiert. Wenn man so in der Welt herumkommt und sieht, weltweit ist das Problem da, in vielen Gemeinden. Das sind richtig ekstatische Kulte. Aber das ist ganz gegen das Wort Gottes. Und da spielt eben die Musik mit einem motorischen Rhythmus eine ganz große Rolle, die Leute einfach mitzureißen und das Denken dabei runterzufahren. Die Bibel sagt etwas anderes. Und wir haben da in Daniel 3 ein bereits alttestamentliches Beispiel, wo Musik in einem falschen Sinn eingesetzt worden ist. Das ist kein Argument gegen Musik grundsätzlich, denn wir wissen ja, dass Gott die Musik erfunden hat. Nicht der Mensch. In Hesekiel 28, wo es um den Fall des Satans geht und wo der Prophet den Cherub, der später zum Satan geworden war, beschreibt, als ein Geist, der den König von Tyrus beherrschte, da steht, dass er vollkommen erschaffen worden war und dass seine Musikinstrumente am Tag seiner Erschaffung bereitet worden seien. Und zwar Tamburine und Flöten. Da sehen wir, dass Gott die Musik erfunden hat und auch die Musikinstrumente. Und darum finden wir auch in Offenbarung 5, wo der Gottesdienst im Himmel in der Zukunft beschrieben wird. Die 24 Ältesten beten das Lamm an. Die haben Musikinstrumente, Harfen und beten den Herrn Jesus im Himmel an, vor dem Thron Gottes. Also werden wir auch im Himmel Musik haben und auch Musikinstrumente, aber zur Ehre Gottes. Und eben nicht, um den Verstand des Menschen irgendwie zu beeinträchtigen oder Menschen irgendwie zu beeinflussen, wo es nur über das Gefühlsmäßige geht und der Wille wird irgendwie umgangen oder runtergesetzt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Vers 8. Deswegen traten zur selben Zeit chaldäische Männer herzu, welche die Juden anzeigten. Sie hoben an und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, lebe ewiglich. Da haben wir diesen Spruch wieder. Du, O König, hast den Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören würde, niederfallen und das goldene Bild anbeten solle. Und wer nicht niederfalle und anbete, der solle in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Es sind nun jüdische Männer da, welche du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, beten sie nicht an. Da sehen wir missgünstige Leute. Und es fällt dir auf, wie die betonen gegenüber Nebukadnezar: Schau da diese drei Männer, die da in hoher Position sind. Warum sagen sie das so speziell? Da kommt etwas von Eifersucht ans Licht. Und dann, was auch typisch ist, diese Schmeichelrede. Das ist ja unmöglich, diese Art, wie die zu dem König sprechen. Und das ist genau ein Aspekt, vor dem auch Christen gewarnt werden. In Epheser 5 wird gesagt, dass Gläubige, selbst wenn sie Sklaven sind, in ihrer Arbeit dem Sklavenherrn gegenüber treu sein sollen. Ich lese Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte oder Sklaven, kann man auch übersetzen, gehorcht euren Herren, das sind die Arbeitsgeber im weitesten Sinn, gehorcht euren Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern. Also habt einen Respekt vor euren Arbeitgebern. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dienet als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tun wird, der dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Also hier wird betont, ferner, dass man die Arbeit als Gottesdienst sehen soll. Das ist übrigens sensationell. Man muss ja immer bedenken, zur Zeit des Römischen Reiches, als Paulus das geschrieben hat, da war im Römischen Reich klar, freie Menschen arbeiten nicht körperlich. Körperliche Arbeit ist minderwertig. Nur Sklaven arbeiten körperlich. Und darum haben die freien Menschen im Reich, die haben nicht körperlich gearbeitet. Die haben schon gewisse Sachen erledigt am Morgen, dann sind sie auf dem Marktplatz spazieren gegangen und ja, also die haben schon ihre Zeit irgendwie gefüllt. Aber das war die Haltung gegenüber körperlicher Arbeit. Während die Bibel ja lehrt, dass körperliche Arbeit aus dem Paradies kommt. Gott hatte ja Adam schon angewiesen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Also der Beruf des Gärtners und des Bauern ist paradiesisch im Ursprung. Natürlich kam dann durch den Sündenfall hinzu, dass eben Dorn und Disteln kommen und dass der Mensch im Angesicht seines Schweißes arbeiten soll. Das ist die andere Seite der Medaille seit dem Fall. Aber die Arbeit als solches ist Gott gewollt und geadelt. Und in der alten Geschichte Europas war das also ganz anders im Heidentum. Und ganz besonders durch die Reformation ist das geändert worden. Martin Luther hat gesagt, die Arbeit ist eine Berufung, eine Vocatio, hat er auf Lateinisch gesagt. Und das gibt dann im Deutschen eben Berufung. Und darum sprechen wir von Beruf. Und das hat schon seine Bedeutung. Also er sagt, Gott ruft uns in die Arbeit und auch körperliche Arbeit ist Gottesdienst, hat er gesagt. Und das war nicht selber erfunden, sondern hier steht es. Sie sollen dienen als dem Herrn, als dem Christus. Und es wird einmal Vergeltung geben vom Herrn für all das Gute. Also Arbeit wird gesehen als Gottesdienst. Natürlich, wir benutzen den Ausdruck Gottesdienst noch in einem anderen Sinn, in Verbindung mit Zusammenkommen als Gemeinde, zur Anbetung Gottes und so weiter. Aber auch die Arbeit im Alltag wird als Gottesdienst gesehen, biblisch. Und das hat seit der Reformation übrigens die ganze Sicht auf Arbeit völlig verändert. Und dadurch entstand in der Folge der Reformation eine Mittelklasse. Vorher hat es nur die Reichen gegeben und die Armen. Und durch diese ganz neue Sicht auf die Arbeit, man muss in der Arbeit treu, verbindlich und fleißig sein und eben nicht augendienerisch. Plötzlich arbeiten die Leute, sobald der Chef da ist. Ist er gegangen, ist alles wieder wie vorher. Das ist vollkommen unchristlich. Und hier werden wir gewarnt, nicht mit Augendienerei. 6 Vers 6. Und genau das, was diese Feinde hier in Daniel 3 machten, das war Augendienerei gegenüber Nebukadnezar. Und sie klagen diese drei Freunde an. Daniel ist nicht dabei. Und es wird uns nicht erklärt, ob er irgendwie aus einem Grund abwesend war, eine ganz andere Aufgabe hatte und von dieser Versuchung verschont wurde. Aber dafür haben wir eine Parallele in Kapitel 6. Dort kommt Daniel in die Löwengrube. Unter, also dann bereits unter persischer Herrschaft. Und da muss er als alter Mann die gleiche Prüfung durchmachen wie seine drei Freunde Jahre zuvor. Und dort wird nicht gesprochen über die drei Freunde. Und wir wissen nicht, waren die schon gestorben? Weil Daniel war damals dann ein sehr alter Mann. Waren die schon gestorben oder waren die auch irgendwo anders? Oder eben bereits in Pension? Wird nicht gesagt, aber der Daniel muss dann dort auch diese parallele Glaubensprüfung erleben. Und es gibt auch inhaltlich ganz auffällige Parallelen zwischen Kapitel 3 und 6. Ja, und jetzt lesen wir weiter in Vers 13, die Reaktion von Nebukadnezar. Da befahl Nebukadnezar in Zorn und Grimm, Sadrach, Mesach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen, ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, welches ich aufgerichtet habe? Der wird so wütend. Und wir sehen dann auch im weiteren Text, aber er war so ein absoluter Herrscher, der konnte einfach aus der Laune heraus bestimmen und machen, was er wollte. Das war wirklich eine absolute Herrschaft, die noch absoluter war als das, was wir als Absolutismus in der europäischen Geschichte später beschreiben. Aber er gibt diesen drei eine Chance, eine zweite Chance. Übrigens sehen wir in diesem Kapitel eben nicht nur das Problem der Religion zur Vereinheitlichung eines Staates und den religiösen Zwang gegen Minderheiten, sondern wir sehen eben auch die Missgünstigkeit. Und das sollte ein Thema werden durch die ganze Menschheitsgeschichte, Weltgeschichte hindurch. Immer wieder das Gleiche. Dass Gläubige durch Missgünstige beim Staat angezeigt werden und in Schwierigkeiten gebracht werden. Obwohl sie treue Leute sind, ihre Arbeit loyal gegenüber dem Staat tun, denn das lehrt die Bibel in Römer 13, dass wir als Gläubige dem Staat gegenüber zur Loyalität verpflichtet sind. Sogar dann, wenn der Herrscher verkehrt ist. Denn Paulus schreibt in Römer 13, über das Thema der Loyalität zum Staat und des Gehorsams zum Staat in Verbindung mit Steuerzahlen, Zollzahlen, zur Zeit als Kaiser Nero, dieser Christenverfolger, dieser Wahnsinnige, dieser Schreckliche an der Macht war. Und trotzdem musste man der Obrigkeit, die grundsätzlich von Gott verordnet ist, unterworfen sein. Es gibt nur den Ausnahmefall, da wo der Staat etwas verlangt, das gegen den Glauben geht, da ist als Ausnahmefall Ungehorsam gegenüber dem Staat biblisch erlaubt. So wie wir das in Apostelgeschichte 4 lesen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und genau in dem Sinn handeln diese drei. Aber sonst sind sie vollkommen loyal und waren gute Leute, die zum Nutzen, zum Segen des Babylonischen Reiches waren. Aber da ist das Thema Missgünstlinge. Sie bekommen eine zweite Chance. Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, welches ich gemacht habe. Wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Das ist unglaublich. Jetzt haben wir doch in Kapitel 2 gesehen, dass Nebukadnezar, nachdem er Daniel anbeten wollte, jedenfalls erkannt hat, dass der Gott der Bibel, der Gott Israels, der höchste Gott ist. Und jetzt zwingt er diese drei Israeliten, den Göttern Babylons zu dienen und ihn letztlich anzubeten. Das ist unglaublich. Und dann diese freche Frage, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten wird? Nachdem er schon ganz klar gesagt hat in Kapitel 2, Vers 47, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Ja gut, man kann sagen, er hat ihn als Offenbarer von Geheimnissen kennengelernt, aber noch nicht als ein Gott, der rettet. Aber das sollte hier dann geschehen. Haben wir gesehen, immer wieder diese Aufzählung der Musikinstrumente, bis ins Detail. Übrigens ein Instrument, ein Saiteninstrument, das bei mir übersetzt ist mit Sambuke. Das ist ein der Harfe ähnliches vielseitiges Instrument. Im aramäischen Psanter. Heute bezeichnet Psanter das Klavier im modernen Hebräischen. Nicht wahr? Hebräisch wurde ja eine tote Sprache nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Denn die Juden wurden zerstreut in alle Welt und sie haben dann nach und nach die Sprachen der verschiedenen Völker übernommen und Hebräisch als Umgangssprache starb aus. Aber als die Juden begannen, wieder zurückzukehren ab 1882, da hat Eliezer ben Yehuda, ein litauischer Jude, sich dafür eingesetzt, dass Hebräisch wieder neu belebt wird. Und dazu hat er auch ein riesen Wörterbuch aufgebaut und hat neue Wörter erfunden für das moderne Leben. Und da hat er die Wörter eben versucht, aus dem Hebräischen heraus zu bilden, also der hebräischen Sprachstruktur und den Wurzeln heraus. Und er hat auch aus dem ganzen Schatz der alten rabbinischen Literatur hat er die Wörter herausgesucht und er hat auch versucht, möglichst verwandte Sprachen von Hebräisch wie Aramäisch, auch Arabisch, mit zu berücksichtigen und einzubeziehen. Und so kam ihm in moderner Zeit das Wort Psanter aus dem Aramäischen hier ins Hebräische auf zur Bezeichnung von Klavier. Also Psanter ist heute, wenn man in Israel über Psanter spricht, dann verstehen sie nicht die Sambuke. Und die meisten Israelis, die können auch gar nicht Aramäisch lesen. Also verstehen diese Kapitel in der Bibel nicht. Und dann verstehen sie eben Klavier. Und der Psantran, das ist dann der Pianist. So, das war nur so ein kleiner Exkurs eben zur Wiederbelebung des Hebräischen in der Endzeit und wie eben auch die Kapitel in Daniel dazu beigetragen haben. Ja, jetzt sind wir in Kapitel 3, Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König Nebukadnezar: Wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, retten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Es ist frappant, nicht wahr, die Sprache dieser drei Männer, wie die sich unterscheidet von diesen schmeichelnden Feinden. Also das ist ein secker Ton. Trocken. Weil jetzt sprechen sie mit einem Götzendiener, der sie zu Götzendienst zwingen will. Sie bleiben achtungsvoll dem König gegenüber, aber sie zeigen ihm ganz klar die Grenze auf, die ein von Gott eingesetzter Herrscher beachten muss. Und Jemand könnte sagen, das sind unglaublich selbstsichere Leute. Und ein unglaubliches Selbstvertrauen kommt da auf. Aber das ist nicht das Gleiche wie Selbstvertrauen, was man bei diesen Männern sieht. In 2 Timotheus 2 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: Du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade. Also er, als Gläubiger, der durch Paulus zum Glauben gekommen war, sollte wie ein Kind wachsen und stärker werden, aber in der Gnade. Das ist etwas ganz anderes als Selbstvertrauen. Im Bewusstsein auf unseren Herrn, der über allem steht und der Mächtigste ist und der uns seine Gnade schenkt Tag für Tag, bekommt der gläubige Mensch eine Sicherheit in seinem Auftreten. Aber es ist etwas ganz anderes, als wenn man auf sich stolz ist und auf sich selbst vertraut. Und das sehen wir hier. Das ist nicht ein Selbstvertrauen, sondern sie sagen, wir dienen diesem Gott. Und dieser Gott, dem wir dienen, der wird uns retten. Aber es ist übrigens unabhängig davon. Wir würden uns auch weigern, wenn er uns nicht retten würde. Aber die wussten schon, das hat der Herr ihnen prophetisch eingegeben, dass sie in diesem Fall gerettet werden sollten. Nicht wahr? Das ist in der weiteren Geschichte, ist das immer wieder so gewesen, dass gewisse wurden durch Gottes Eingreifen bewahrt und andere wurden einfach getötet. Wie Schlachtschafe, steht in Römer 8. Wir werden wie Schlachtschafe geachtet. Man denke zur Zeit des Vierten Reiches. Da wurde der Apostel Jakobus geköpft in Apostelgeschichte 12, nicht wahr? Und dann hat dieser Herodes Sohn, der dort beschrieben wird, gesehen, oh, das gefällt manchen Juden. Und da hat er auch Petrus verhaften lassen und wollte ihn auch noch umlegen. Und dann kommt diese lange, wunderbare Geschichte, wie Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis hinausgeführt wird. Sehen wir. In der gleichen Geschichte, ein Apostel wird geköpft, der Herr greift nicht ein, es passiert kein Wunder, nichts. Und ein anderer, und da geschieht dieses Wunder. Das zeigt uns Gottes Souveränität. Und dass wir nicht irgendwie ableiten können, ja, weil wir gläubige Menschen sind, und wenn wir dem Herrn treu sind, dann wird er in jedem Fall eingreifen. Nein, wenn wir sehen, auch heute weltweit, die Gläubigen, die verfolgt werden, wie viele einfach geachtet werden wie Schlachtschafe nach Römer 8. Aber es ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort wird dann erst kommen, wenn der Stein das Standbild treffen wird. Aber eben diese drei Männer wussten, der Herr wird uns befreien. Und sie sagen ganz klar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Das ist Sicherheit im Herrn. Das ist nicht das Gleiche wie Selbstvertrauen. Aber das ist eine wichtige Sache. Das sollte uns kennzeichnen. Dass wir eine Sicherheit mehr und mehr bekommen, wenn wir zur Wahrheit des Wortes Gottes auch stehen. Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voll Grimmes. Und das Aussehen seines Antlitzes veränderte sich. Also er war ja schon vorher wütend, Vers 13, mit Zorn und Grimm. Jetzt wird es noch schlimmer. Also der Mann hat schon ein emotionales Potenzial gehabt. Unglaublich, ja? Der konnte also aufdrehen und dann nochmals aufdrehen, ja? Das können nicht alle Menschen. Es gibt Menschen, die können ihre Gefühle nicht so zeigen. Aber das war ein Mensch, der war ganz extravertiert. In extremer Weise. Veränderte sich das Aussehen seines Antlitzes veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Er hob an und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als zur Heizung hinreichend war. Und er befahl Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Sadrach, Mesach und Abednego, zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Nun ist hier an dieser Stelle wichtig, die ganze Wut Nebukadnezars, das schreibe ich bei Versen 19 bis 25, als Vertreter des Sonnengottes, zerstörte zwar seine besten Leute, aber nicht die treuen Freunde Daniels. Es ist so, ich habe das schon vorhin geschrieben, zu Vers 13 bis 15. Nebukadnezar stand als oberster Richter unter der Führung des Sonnengottes Shamash, wie die Babylonier diesen Gott nannten. In der Fußnote 3 habe ich erklärt, Shamash bedeutet Sonne oder Sonnengott. Er wurde verehrt als Licht- und Lebensspender. In Babylonien benutzte man das Symbol der Sonnenscheibe mit vierzackigem Stern, mit Strahlen für diesen Gott. Er wurde dargestellt als König auf dem Thron. Man sagte von ihm, er macht die Toten lebendig. Man bezeichnete ihn als Richter des Himmels und der Erde. Und er wurde gesehen als der Gott, der Gesetzgeber auf dieser Erde beauftragt, gewisse Gesetze zu machen. Und nun war Nebukadnezar als oberster Richter ein Mann, der nach babylonischem Verständnis unter der Leitung des Sonnengottes stand. Und dann kommt dazu Nabu, dieser Gott, der ja im Namen Nebukadnezar vorkommt, dieser Gott wurde als Gott des Feuers verehrt. Und wenn man das weiß, dann hat das noch mehr Bedeutung, dass also dieser Nebukadnezar jetzt nochmals auftritt mit dem Feuer siebenmal mehr. Und wir lesen gleich weiter in Vers 21. Da wurden diese Männer in ihren Leibröcken, Oberröcken und Mänteln und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, welche Sadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten. Dann hätte man schon merken sollen, irgendein Problem gibt es da mit dem Shamash. Der beherrscht das Feuer nicht mehr ganz, ja? Und der Nabu auch nicht. Da werden die besten Leute da kaputt gemacht. Vers 23. Und diese drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar. Und er stand eilends auf, hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer, frei wandeln, mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohn der Götter. Das ist natürlich der babylonische Begriff Göttersohn für jemanden, der zum Geschlecht der Übernatürlichen gehört. Vers 26, da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego. Da hätte er lieber ihre hebräischen Namen wieder verwendet, die von dem Gott der Bibel sprechen. Denn alle diese Namen, die sie ja da in Babylon bekommen hatten, verweisen ja auf babylonische Götter. Aber trotzdem, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommet her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hinaus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger und die Räte des Königs. Sie sahen diese Männer, dass das Feuer keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Leibröcke waren nicht verändert. Und der Geruch des Feuers war nicht an sie gekommen. Ja, jetzt wurde klar, wer über Shamash steht, wer über Nabu steht, über alle Götter von Babylon. Und die Reaktion ist dann so beeindruckend. Nebukadnezar hob an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten. Und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben und keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten als nur ihrem Gott. Das ist schon interessant. Jetzt preist er Gott und rühmt ihn und sagt, diese Knechte haben das Richtige gemacht, dass sie nicht gehorcht haben. Ja? Es ist ja ganz ähnlich wie in der modernen Geschichte. Ich war, da musste man im Dritten Reich Hitler und seinen Schergen gehorchen. Und wehe, wer da dagegen auftrat. Aber nach dem Krieg, als alles vorbei war, dann waren plötzlich die Helden, die damals nicht mitgemacht hatten. Ja? Und interessanterweise gab es dann in der deutschen Verfassung diesen Zusatz, dass es eben die Möglichkeit gibt von zivilem Ungehorsam, wenn vom Staat Unrecht verlangt wird. Das haben wir nicht in der Schweizer Verfassung. Das ist fantastisch. Und das kommt aus dieser Überzeugung heraus, wir müssen eine Klausel haben für solche Fälle. Es geht nicht darum, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, einfach dem Staat ungehorsam zu sein. Aber in Fällen, wo der Staat Unrecht verlangt, muss es eine verfassungsrechtliche Grundlage haben, um da zu widerstehen. Und das wird vielleicht in der weiteren Zukunft, gerade in Gerichtsfällen, wo Gläubige angeklagt werden von Missgünstlingen, noch von Bedeutung werden, dass man sich darauf beziehen kann. Ja, nachher ist plötzlich alles anders. Auch da. Übrigens, Nebukadnezar nennt diesen vierten sein Engel. Und da müssen wir bedenken, Engel im Aramäischen, auch im Hebräischen, Malach, im Hebräischen Malach, das bedeutet Gesandter. Das Wort ist weiter gebraucht als unser Wort Engel im Deutschen. Im Alten Testament wird dieses Wort gebraucht für Diener des Königs, die abgesandt sind. Das gleiche Wort. Oder Johannes der Täufer, ich sende meinen Boten. Das ist, ich sende meinen Engel. Ein Gesandter von Gott. Und an vielen Stellen im Alten Testament wird der Engel des Herrn erwähnt. Nicht ein Engel. Der Engel des Herrn. Malach. Yahweh, das ist der Engel des Ewigen, mit bestimmtem Artikel. Denn durch den Namen Yahweh wird Malach wie ein bestimmter Artikel behandelt. Der Engel des Herrn. Und in 1. Mose 16 begegnet dieser Engel des Herrn Hagar und im Zusammenhang wird klar, dass er selber Yahweh ist. Das heißt, dann plötzlich, dass Yahweh mit ihr redete und es war der Engel des Herrn, der mit ihr redete. Und sie nennt ihn, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Und er kommt immer wieder vor, durch das ganze Alte Testament hindurch, zum Beispiel auch bei Gideon, dieser Mann, der Gideon erscheint. Und es kommt heraus, das ist nicht ein Mann, das ist Gott selbst. Und auch bei den Eltern von Simson erscheint er wieder. Kurz, das ist immer Gott selber, und zwar der Sohn Gottes, der schon im Alten Testament in der Gestalt eines Menschen kam, gesendet vom Vater. Und das war schon ein Vorzeichen, dass er dann einmal in der Fülle der Zeit kommen würde als wirklicher Mensch. Gesendet vom Vater. Also da war der Held. Im Klartext, wenn man Sonntagsschule gibt und der Sonntagsschullehrer, die Sonntagsschullehrerin erklärt den Kindern, der Herr Jesus war bei diesen drei im Ofen, dann sagt sie genau das, was richtig ist. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, war im Ofen und hat sie bewahrt. Und da wurde eben eine Illustration gegeben von Jesaja 43, was wir eigentlich wohl ganz gut kennen. Jesaja 43, das ist dieses Kapitel, wo es in Vers 1 heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und jetzt kommt's. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Heiliger. Vers 4. Weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Das hat Jesaja geschrieben um 700 vor Christus. Also über 100 Jahre vor Sadrach, Mesach und Abednego. Und die haben das gewusst, dieses Wort, das dürfen wir jetzt für uns nehmen. Und so wurden sie im Feuer bewahrt. Aber eben nicht alle, zu allen Zeiten konnten sich für sich auf dieses Wort berufen. Aber sie wussten, das ist jetzt für uns. Und so ist es auch, dass der Herr manchmal die Überzeugung gibt, wir sehen eine Zusage in der Bibel und wir merken, das ist jetzt für uns. Für unsere Situation. Das ist Leitung durch den Heiligen Geist. In Römer 8 lesen wir, dass Söhne Gottes, so viel durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und die haben gewusst, das ist für uns. Und so hat er sie bewahrt im Feuer. Ich lese weiter, Vers 29. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht gegen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Er kann nicht nur Geheimnisse enthüllen, er kann auch eingreifen im Leben und herausführen und bewahren. Aber stellt man sich vor, was das in missionarischer Hinsicht bedeutet hat. Das wurde im ganzen Babylonischen Reich wurde das publik gemacht. Oft denken wir, Weltmission hat begonnen mit dem Missionsauftrag des Auferstandenen. Aber wir finden das Weltmission schon längst im Alten Testament. Noah hat den Menschen allgemein gepredigt während den 120 Jahren, als die Arche zubereitet wurde. Das war schon Weltmission. Aber auch später, wenn wir denken an Josef in Ägypten, wie da deutlich geworden ist, dass all die Götter Ägyptens nichts können. Er hat ja dem Pharao den Traum erklärt. Hat sich alles so erfüllt. Und die Zauberer und Weisen Ägyptens, die konnten den Traum nicht erklären. Und so war das missionarisch für ganz Ägypten. Und später, beim Auszug aus Ägypten, all die Plagen, die über Ägypten kamen, die waren ja ganz zielgerichtet gegen alle möglichen Götter gerichtet von Ägypten. Und dann bei der 9. Plage noch diese Finsternis, da war der wichtigste Gott, die wichtigsten Götter, die Sonnengötter Ägyptens, wurden da geschlagen. Und ganz Ägypten konnte erkennen, wer der wahre Gott ist und dass diese Götter Ägyptens nichts sind. Und so auch hier in ganz Babylon war das klar. Aber später werden wir sehen, auch im Persischen Reich, das eben reichte von Afrika bis über den Indus hinaus, wurde klar gemacht, wer der wahre Gott ist. Auch gerade in der Zeit von Esther. Da wurden selbst schon Gebiete erreicht, wo damals der Hinduismus war und der Buddhismus gerade aufkam. Oder mindestens in die Nähe dieser Gebiete. So. Ja, und jetzt lese ich noch zu Ende. 30. Als dann beförderte der König Sadrach, Mesach und Abednego in der Landschaft Babel. Ja, jetzt geht es noch weiter hinauf. In der Karriereleiter. Aber das war nicht das Ziel dieser Männer, Karriere zu machen. Und das ist so wichtig, dass wir das auch den jungen Leuten immer wieder sagen. Wofür studiert ihr? Ist das, um eure Karriere zu machen und euch einen Namen zu machen oder um viel Geld zu verdienen oder Einfluss zu bekommen? Es muss ganz klar sein von Anfang an, ich möchte das tun für den Herrn, um ihm zu dienen an der Stelle, wo er mich hingestellt hat. Und es kann sein, dass der Herr in Positionen führt, ganz auf eindrückliche Art, aber das soll nicht unser Ziel sein. Und jetzt lese ich noch ein bisschen weiter. Nächster Vers, 31, Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder kundzutun, welche der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Das ist jetzt die wörtliche Wiedergabe einer Deklaration, die Nebukadnezar in seinem Reich verschicken ließ. Das war Mission in Babylon. Wenn ich schon gesprochen habe, gerade vorhin von hohen Stellen, als wir jetzt vor kurzem in Thailand waren, ich habe schon davon berichtet, da sind wir an einem Abend essen gegangen, ein Restaurant mit dem stellvertretenden Richter von dem Gerichtshof von Chiang Mai, eine Millionenstadt im Norden Thailands. Und dieser Mann ist ein bekehrter Christ. Ist der einzige der hohen Richter in Thailand, die bekehrt sind. Und der hat ein Buch geschrieben über seine ganze Bekehrungsgeschichte. Das war ein ganz armes Kind, in ganz armen Verhältnissen ist aufgewachsen und der Herr hat jetzt diesen Weg so geführt. Und ein anderer Landesrichter von Thailand, ein Buddhist, war so überwältigt von diesem Buch. Er hat gesagt, ich kaufe 1000 Bücher. Und hat das allen Landesrichtern in ganz Thailand verschenkt. Muss man vorstellen, ein Buddhist macht Mission in Thailand. Alle haben das bekommen und das ist so verbreitet worden, was der Herr im Leben dieses einen Mannes getan hat. Aber eben, wäre das ein Mann, der irgendwie seine Ehre und seine Karriere sucht, dann könnte der Herr ihn nicht brauchen. Da werden wir unbrauchbar. Wir müssen einfach den Weg gehen, den der Herr uns führen will. Oder wie es in Offenbarung 14 heißt, von den Treuen dort, dass sie dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Das ist der Punkt. Es kommt nicht darauf an, ganz genau, was wir jetzt machen, sondern es ist wichtig, dass wir das machen, was der Herr von uns will und wir so dem Lamm folgen. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du über allem stehst und dass du die ganze Welt in der Hand hast, auch die ganze Weltgeschichte und natürlich auch unser persönliches Leben. Das macht uns so zuversichtlich, weil wir wissen, dass wir nicht blind dem Schicksal anvertraut sind. Und wir wollen uns ganz jetzt auch dir und deiner Gnade anbefehlen, dass du mit uns kommst, wenn wir nach Hause gehen. Und hilf uns, dass wir doch den Segen deines Wortes in unseren Herzen bewahren können und dass in unserem Leben Frucht entsteht. Und hilf uns an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, treu zu sein, ein Zeugnis zu sein, dass du segnen kannst, dass doch noch möglichst viele Menschen in unserer Umgebung zum Glauben an dich finden können und dich, den Retter Gott, kennenlernen dürfen. Amen.